Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ab morgen gibt's eine neue Doku in der ARD-Mediathek über den Wu-Tang Clan, eine der legendärsten Hip-Hop-Gruppen aller Zeiten. Vielmehr geht es eigentlich um eine Frau namens Eva Ries, die als 30-jährige deutsche Managerin nach New York ging, um die Vermarktung des Hip-Hop-Clans voranzutreiben.
And do you weißt du, was mein Wu-Tang Street Name ist?
It's Evil E. Killer B.
Evil E. Killer B?
Dann gehörst du offiziell zum Wu-Tang Clan.
Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan, so heißt die Doku, die wir vorab inspiziert haben. Sprechen wir drüber in den kommenden 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Nach dem Mordanschlag am 10. September auf den rechtsextremen Influencer Charlie Kirk in den USA ist der mutmaßliche Täter Tyler R. gefasst. Doch die Motive sind weiterhin unklar. Man hat eingravierte Patronen, auf denen Hey Fascists Catch stand, oder auch eine andere mit Bella Ciao gefunden. Hinweise, die vielen gereicht haben, um auf einen linken Hintergrund zu schließen. Aber solche Botschaften lassen eigentlich nur viele Interpretationen in der Meme- und auch Gaming-Kultur zu, wo Kontexte sich schnell wandeln. Wir versuchen, die Internetkultur ein wenig zu entschlüsseln mit Severin Schwalb von der Amadeo-Antonio-Stiftung, Experte für Gaming-Kultur und Extremismus. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wie haben Sie denn die ersten Deutungen und auch Erklärungen nach dem Anschlag auf Charlie Kirk verfolgt?
Ja, ich glaube, unmittelbar nach dem Attentat haben wir alle erlebt, dass direkt so ein Kampf um Deutungshoheit losgegangen ist. Also es wurde gesucht nach einem Sündenbock und auch nach Eindeutigkeit in der Debatte, ne, durch so Äußerungen wie durch Donald Trump oder auch in der Internetkultur, in der Debattenkultur im Allgemeinen wurde von Anfang an ein linker, ein linksextremer Hintergrund angenommen, eben mit diesem Drang, eine eindeutige, eine schnelle, klare Erklärung zu haben. Und dieser Kampf um Deutungshoheit bezog sich sowohl auf die Motive des Attentäters und die politische Gewalt dahinter, aber auch um Kirk selbst und wie der und dessen politische Aussagen einzuordnen wären.
Bevor wir uns nochmal speziell die Symbolikbezüge anschauen, würde mich nochmal interessieren, es ist ja nicht der erste Mordanschlag, bei dem die Meme- und Internetkultur eine entscheidende Rolle spielt. Können Sie vielleicht nochmal auffächern, in was für eine Geschichte dieser Anschlag sich einreiht?
Ja, das ist leider eine mittlerweile schon weitreichendere Geschichte. Also das erste Beispiel, was in diesem Kontext so genannt wird, ist der Anschlag auf die beiden Moscheen in Christchurch 2019. Natürlich in Deutschland auch noch bekannt ist der Anschlag auf die Synagoge in Halle aus dem gleichen Jahr. 2022 gab es in Buffalo einen Anschlag. Und was diese drei Beispiele als jetzt mal große, prägnante, man könnte das noch weiterführen, gemeinsam haben, ist, dass sie einerseits im Internet live gestreamt wurden, dass sie andererseits aber auch ihre Täter sehr ausladende Manifeste hinterlassen haben, in denen sie ihre Ideologie, ihre Motivation für die Taten dargelegt haben. Und in diesen Livestreams, aber auch in diesen Manifesten, haben alle drei sehr ausführlich auf verschiedene Memes, auf verschiedene Witze aus der Internetkultur Bezug genommen, um teilweise ihre Top-Opfer zu verhöhnen, aber auch um ihre Ideologie zu erklären. Und das Ganze endete nicht da, sondern die Anschläge selbst wurden dann auch wieder aufgegriffen in diesen Kulturen. Das heißt, beispielsweise gibt es auf Gaming-Plattformen Möglichkeiten, diese Attentate nachzustellen und selbst nachzuspielen, die dann wieder über weitere Plattformen wie TikTok zum Beispiel weiterverbreitet wurden. Das heißt, wir erleben auch, dass dann diese Manifeste, die Ideologie und die Taten selbst mimifiziert wurden, um sie weiter zu verbreiten.
Und mit Blick auf den aktuellen Fall, was würden Sie sagen, welche Ideologien, Gedankenwelten hier nach der aktuellen Informationslage eine Rolle gespielt haben?
Genau, die beiden Patronenhülsen, die Sie zu Anfang zitiert haben, beziehungsweise es wurden ja noch mehr gefunden, aber insbesondere diese beiden wurden viel genutzt, um auch auf einen linken Hintergrund des Täters zu interpretieren. Ich würde aber zum jetzigen Zeitpunkt da überhaupt keine eindeutige Einordnung machen wollen, weil der Kontext zu diesen Aussagen einfach fehlt. Bella Ciao zum Beispiel ist natürlich bekannt als Partisanenlied im antifaschistischen Kampf, wodurch diese Interpretation erstmal nahe zu liegen scheint. Aber natürlich ist das auch ein Lied, was jetzt durch Jahrzehnte Bedeutung in ganz anderen Kontexten aufgegriffen wurde. Zum Beispiel in der Netflix-Serie Haus des Geldes. In einem ganz anderen Kontext, das ist auch im Videospiel Far Cry 6 zu hören. Aber es wird teilweise auch von Teilen der US-amerikanischen Rechten sich angeeignet. Das heißt, wir haben hier zwei Worte und wir wissen gar nicht, in welchem dieser jetzt hier skizzierten und noch viel weitergehenden Kontexte war das Ganze denn gemeint. Das Gleiche gilt für dieses Hey Fascist Catch mit ein paar Pfeilsymbolen dahinter. Das Ganze ist eine Anspielung auf das Spiel Helldivers 2, in dem man in so einem satirisch überspitzten, oder man kann sich das Ganze vorstellen wie Starship Troopers, der Film als Spiel. Also man kämpft in einem satirisch faschistoiden Militärsystem, sehr überzeichnet, gegen Aliens. Und in diesem Spiel löst man mit der Tastenkombination, die dann auf dieser Patrone eingraviert war, eine sehr starke Bombe als Waffe aus. Aber auch hier ist der Kontext, in dem das Ganze gemeint ist, nicht eindeutig zuordnenbar ist. Wir haben zwar diese Bezüge in die Gaming-Kultur, aber die weiteren Patronen können wir auch in einen viel breiteren Online-Meme-Diskurs einordnen. Mhm. Aber was wir in diesem Online-Meme-Diskurs ansonsten haben, sind Kontexte, zum Beispiel die Online-Communities sind sehr stark segmentiert. Dadurch, in welcher Community was gepostet ist, haben wir normalerweise schon einen Hinweis auf die Ideologie, auf die politische Ausrichtung, die dahinter steht. Und das sind genau Kontexte, die uns jetzt bei dieser Tat fehlen.
Also es scheint alles nicht wirklich eindeutig, auch teilweise diffus. Sie verfolgen ja aber auch die Debatten in der Gaming-Szene. Wie wird denn darüber in bestimmten Foren verhandelt?
Ja, das knüpft so an das an, was ich zu Anfang gesagt habe, dass auch da dieser Kampf um Deutungshoheit stattfindet. Ne? Wir erleben, dass diese Gaming-Räume viel politischer sind und dort auch sehr viel politische Debatte stattfindet, viel mehr, als man sich das so klischeehaft vorstellt, dass diese Debatten aber auch sehr stark polarisiert sind. Das heißt, wir haben einerseits, gibt es eine Verharmlosung, teilweise sogar Glorifizierung der Tat oder eben, dass das Gedenken an Kirk abgelehnt wird. Aber andererseits wird auch sozusagen jegliche Kritik an Kirks politischen Aussagen legitimiert und als Ziel für Angriffe auf die Person genutzt. Also ein Beispiel, was vielleicht zeigt, wie stark aufgeladen diese Debatte in Online-Räumen ist, ist, dass eine amerikanische Spieleentwicklerin jetzt gerade ihren Job verloren hat, mutmaßlich, weil sie sich mit einem Witz über dieses Attentat lustig gemacht hat. Und ich denke, das zeigt ganz gut, wie aufgeladen die Debatte an dieser Stelle ist.
Ja, welche Rolle, wie groß ist eigentlich die Rolle, wenn wir auf den Fall Charlie Kirk gucken im Kontext der Gaming- und Memes-Kultur?
Also ich würde da den Fokus ganz eindeutig bei dieser allgemeinen Online- und Memes-Kultur ziehen. Also Gaming ist nur ein Teilaspekt von diesem und ist jetzt auch nur eindeutig bei einer dieser Patronenhülsen referenziert. Das heißt, wir wissen eindeutig, dass das Gaming nicht monokausal für die Radikalisierung solcher Täter verantwortlich ist und auch nicht das Motiv herbeiführt. Was wir aber sagen können, ist, dass viel mehr angespielt wird auf die Anschlussfähigkeit, ne, auf den Wiedererkennungswert, egal ob es dann aus einer allgemeinen Internetkultur oder aus der Gameskultur kommt, um so ein Wir-Gefühl bei diesen Bezügen herzustellen, um Leute anzusprechen und so die Aussagen weiter zu verbreiten. Das heißt, das Problem ist nicht irgendwie dass Toxizität durch Internetkultur entsteht oder durch Gaming entsteht, sondern das Problem ist, dass in Internetkultur und Gaming Toxizität und solche Hassbotschaften sehr leicht und sehr weit verbreitet werden.
Severin Schweib von der Amadeo-Antonio-Stiftung, Experte für Gaming-Kultur und Extremismus, über die Rolle der Meme- und Gaming-Kultur im Fall Charlie Kirk. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Für diejenigen, die mit der US-Hip-Hop-Kultur aufgewachsen sind, ist klar, Wu-Tang Clan und ihr Debüt Enter the Wu-Tang 36 Chambers aus dem Jahr 1993 hat einen musikalischen Meilenstein markiert. Mit Künstlern wie RZA, Method Man, ODB, 2004 verstorben oder Ghostface Killah gelten sie als eine der größten Rap-Bands aller Zeiten. Und nach über 30 Jahren, also nach ihrer Veröffentlichung ihres Debüts, versucht eine ARD-Doku jetzt eine Frau sichtbar zu machen, die die Karriere des Wu-Tang Clans wesentlich mit beeinflusst hat. Es geht um die deutsche Musikmanagerin Eva Ries. Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan, so heißt die Doku, die es ab morgen in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Und meine Kollegin Helene Nikita Schreiner hat sich die Doku vorab angeschaut. Helene, Eva Ries war gerade 30 Jahre alt, als sie Managerin des Wu-Tang Clans wurde.
Ja, und sie wurde nicht nur Managerin, sondern sie wurde quasi zur Kindergärtnerin von neun chaotischen, unkontrollierbaren Männern aus New York, allesamt aus der Bronx, aus Brooklyn oder aus Staten Island.
Und im Kontrast dazu dann Eva Ries, die deutsche Frau aus Ladenburg.
Am Neckar bei Mannheim. Ries stammt aus dem Bildungsbürgertum. Und da die Doku mit sehr, sehr viel Archivmaterial arbeitet, also Fotos und Videos aus den 90ern, sieht man auch ziemlich schnell am Anfang die Unterschiede zwischen diesen neuen schwarzen Männern mit so Do-Rag-Kopftüchern. Das sind so spezielle Kopftücher, die von schwarzen Menschen getragen werden, die man so im Nacken zusammenbindet, Kapuzenpullis, Baggy-Hosen, alles, was so zum Hip-Hop der 90er dazugehört. Und dann eben Eva Ries in einem fast biederen Jeanskleid, 90er-Jahre-Leggings, Perlenkette, die eigentlich lieber Rock und Metal hört und Hip-Hop einfach nur grausam findet.
Und die Zusammenarbeit hat dann aber trotzdem funktioniert.
Ja, anfangs, da war die Skepsis auf jeden Fall auf beiden Seiten ziemlich groß. Die Mitglieder des Wu-Tang Clans haben sehr viel getan, sagen sie selbst, um ihrer Managerin das Leben schwer zu machen, wollten sie provozieren. Und ein Mitglied der Band, Rag Warren, der hat das in der Doku ganz treffend zusammengefasst.
Du hattest mit uns zu tun, da waren wir noch Kinder. Viele verstehen nicht, wie schwer das war. Ein Haufen Männer aus kaputten Familien zu babysitten, die über Nacht zu Superstars wurden.
Yo, they become superstars overnight and now you gotta sit here and babysit us. That's hard.
Interessant. Und warum würdest du sagen, ist es trotzdem eine Erfolgsgeschichte?
Ja, also was die Doku in den vielen Interviews, sei es jetzt mit Eva Ries oder mit Mitgliedern des Wu-Tang Clans, gut herausbearbeitet, ist für mich auf jeden Fall, dass die Geschichte von Eva Ries und der Band vor allem eine Geschichte über gegenseitigen Respekt ist, den man sich zwar erstmal verdienen musste, aber da muss ich auch nochmal betonen, also die Welten, aus der Ries und eben die Mitglieder des Wu-Tang Clans stammen, die könnten einfach nicht unterschiedlicher sein. Ich will jetzt nicht in Klischees sprechen, aber ich habe es ja gerade gesagt, aus welchen Bezirken der Wu-Tang Clan so kam. In den 80er, 90ern sind sie da aufgewachsen und da sah das Leben für junge schwarze Männer in dieser Zeit und auch heute noch eben ja ziemlich hart aus. Also es war geprägt von Polizeigewalt, von Kriminalität, von Rassismus, das ist alles kein Geheimnis. Es ist über die Band bekannt, dass sich die Bandmitglieder untereinander verprügelt haben, dass auf Konzerten Massenschlägereien ausgebrochen sind und dass diese Männer dann ein großes Misstrauen gegenüber einer weißen Frau aus Deutschland haben, die sie managen will. Das wundert mich jetzt nicht. Eva Ries muss das erkannt haben und hat sich dann eben nicht versucht, mit den Geschichten der Band gemein zu machen. In der Doku sagt sie, sie hat sogar über Musikmanager immer ein bisschen gelacht, die so auf Hip-Hop gemacht haben.
Ich habe mich weder angebiedert, noch habe ich mich an irgendjemand rangeschmissen, noch habe ich versucht, so zu sein wie sie oder gar zu reden wie sie. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mich manchmal sehr lustig gemacht habe über ein paar gewisse weiße Männer, die ich beobachtet habe, die dann versuchen so auf bra und irgendwie Buddy und was weiß ich, wollen cool sein und alles so pretentious.
Und ihre Art des sich nicht Anbiederns, also ihre Herangehensweise, hat Ries dann zu einer guten Managerin gemacht?
Also das allein bestimmt nicht, aber es hat ihr eben ermöglicht, überhaupt erstmal die Managerin vom Wu-Tang Clan zu sein, zu werden, sein zu dürfen, so in der Wahrnehmung des Clans an sich. Dass sie nicht kontrollieren kann, das war ihr, glaube ich, ziemlich klar. Also das waren einfach keine Industry Plans, die für Ruhm und Geld alles gemacht hätten und sich vor allem in die engen Maschen des Musikgeschäfts gepresst hätten. Deswegen hat Reese einfach ihre Arbeit den Umständen angepasst, hat zum Beispiel ReporterInnen in die Projects nach Staten Island geholt, um dort Interviews mit der Band filmen zu lassen, weil sie wusste, okay, zu einem Termin in Manhattan kommen die jetzt eh nicht. Und sie hatte auf jeden Fall auch einen Sinn dafür, wie man diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Jungs aus dem Ghetto-Erzählungen ganz gut vermarktet. Als bei einem dieser Interviews zum Beispiel Schüsse gefallen sind und die Polizei anrückt, da ist ja natürlich absolutes Reportergold und marketingtechnisch einfach ein Geniestreich, um dieses Image der Band nochmal zu bekräftigen.
Mhm. Du hast es gerade gesagt, es gibt viele Interviews, Archivmaterial, aber mit was kann die Doku denn noch glänzen oder aufwarten?
Ja, also es ist eine ziemlich chronologische Erzählung, sehr klassische Doku, also Aufnahmen aus den Archiven wechseln sich ab mit Interviews und diese Interviews wurden alle so rund ums 30. Bandjubiläum gedreht, das war 2023. Inhaltlich ist die Story total interessant, rein ästhetisch ist das jetzt auch okay, aber auch nicht besonders spektakulär.
Ich muss dazu sagen, ich dachte ja eigentlich, es sei eine Doku über den Wu-Tang Clan, ja, man hätte auch locker nur einen über Method Man oder B machen können, meines Erachtens. Aber es geht eigentlich die ganze Zeit um Eva Ries. Warum hat die ARD sich für diese Erzählweise entschieden und gibt es vielleicht auch kritische Zwischentöne?
Es passiert ja gerade immer mehr, dass so Frauen sichtbar gemacht werden, Frauen und ihre Arbeit, ihre Verdienste sichtbar gemacht werden, dass Frauen auch ihre eigene Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive erzählen dürfen. Und das finde ich gut. Ja, warum die ARD sich jetzt dafür entschieden hat, also Eva Ries ist Deutsche und natürlich erzählt man gerne Geschichten aus Deutschland, die dann international irgendwie erfolgreich werden. Und man muss natürlich auch sagen, Eva Ries, die hat selbst auch ein ziemliches Sendungsbewusstsein. Also 2022 hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Wu-Tang is Forever im engsten Kreis der größten Band der Welt. Sie war auch in vielen Podcasts, hat da über ihre Zeit mit der Band gesprochen. Kritik an Eva Ries ist mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu kurz gekommen in der Doku. In einer Stunde 15, so lang ist sie ja insgesamt, gab es mal so Andeutungen, dass Eva Ries jetzt auch ein ziemlich ungemütlicher Hund manchmal war, würde ich sagen. Aber so richtig benannt wurde das nie. Und die Härte, mit der Eva Ries anfangs mit dem Wu-Tang Clan umgegangen ist, die kann man auch nicht nur schönreden, auch wenn sie jetzt letztendlich erfolgreich war.
Der Wu-Tang Clan, ein Kollektiv aus 9 Charakteren. Ab morgen zeigt die ARD die Doku über die deutsche Musikmanagerin Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan. Und meine Kollegin Helena Nikita Schreiner hatte die Infos hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Ein Immobilienbetrüger kommt aus dem Gefängnis und stellt fest, dass er ein Haus geerbt hat von seiner ihm unbekannten Mutter. Haken an der Geschichte, darin wohnt sein Halbbruder, der hat Trisomie 21 und hat lebenslanges Wohnrecht. Und er sieht es auch nicht ein, sich vertreiben zu lassen.
Nein, Mama ist immer.
Du kannst das nicht entscheiden, das ist nicht dein Haus.
Doch, ist mein Haus.
Nein!
Doch!
Nein!
Doch!
Nein!
Doch!
Du verstehst das nicht, du bist behindert!
Nein!
Ganzer halber Bruder, so heißt die deutsche Komödie, die es ab Donnerstag im Kino zu sehen gibt. Vielleicht haben Sie ihn auch schon an seiner Stimme erkannt. Christoph Maria Herbst, kennt man als Stromberg, spielt die Hauptrolle. Und Drehbuchautor des Films ist Clemente Fernandez-Gil, zu Gast bei uns im Kompressor. Hallo!
Hallo!
Ja, es ist ja eigentlich ein sensibles Thema. Wir haben gerade schon einen Ausschnitt gehört. Es ist eine Komödie geworden. Warum haben Sie sich für dieses Genre entschieden?
Natürlich hätte man das auch in einem Drama erzählen können. In der Entwicklung der Geschichte war ich mir auch lange Zeit gar nicht sicher, ob es denn, welches Genre es eigentlich werden soll. Und irgendwann habe ich aber doch gemerkt, dass die Komödie das Richtige dafür ist, weil ich einfach auch ein breites Publikum erreichen wollte. Keinen Nischenfilm machen, sondern einen sogenannten Mainstream-Film mit einem relevanten Thema.
Mhm. Sie selbst sind ja auch Vater eines Kindes mit Trisomie 21. Inwiefern hat das Ihren Film beeinflusst?
Ja, vor 14 Jahren, als mein Sohn zur Welt kam, war das sozusagen der Starting Point, möchte ich mal sagen. Er ist der Grund, warum es diesen Film überhaupt gibt. Sonst hätte ich wahrscheinlich diese Geschichte nicht erzählt. Es ist auch mein persönlichster Film, den ich bisher gemacht habe, was Vor- und Nachteile hat. Aber klar, man ist natürlich ein Experte und manchmal ist eine sehr, sehr große Expertise so im freien Entwickeln einer Geschichte auch hinderlich, weil man dann sehr akkurat und sehr genau und sehr präzise sein möchte und am besten alles richtig machen möchte. Und das hindert so, teilweise so ein bisschen am freien Entfalten der Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem geschafft.
Roland wird ja gespielt von Nicolas Randl, der hat Trisomie 21. War da Ihr Sohn auch so eine Art Inspirationsquelle? Denn Roland ist ja ein Typ, der eher laut ist, durchsetzungsstark und auch vor allem abweisend gegenüber seinem Bruder. Warum haben Sie sich für diesen Charakter entschieden?
Er war auf jeden Fall Inspiration und ich merke auch an meinem eigenen Sohn, dass es Momente gibt, wo er sehr, sehr widerspenstig sein kann und sehr stark in Protest gehen kann. Aber das tun wir ja alle.
Ja,
also wir sind ja genau so. Das ist also kein großer Unterschied. Und die Spannbreite, was die Beeinträchtigung Trisomie 21 betrifft, ist sehr, sehr groß. Es gibt Menschen, die sind stärker eingeschränkt. Und andere sind das weniger. Also die Bandbreite ist ungefähr genauso groß wie bei Regelmenschen, sage ich immer. Ne? Mhm. Also es gibt denjenigen, der Atomphysiker, der die unglaublichsten Sachen entwickeln kann. Und es gibt denjenigen, der auf jeden Fall ja was anderes macht, sage ich jetzt mal. Und genauso vielfältig sind auch Menschen mit Down-Syndrom. Aber mir war es halt besonders wichtig, einen Menschen mit Trisomie 21 zu erzählen, der nicht so den ganz gängigen Ideen entspricht oder dem Vorurteil, wie ein Mensch mit Down-Syndrom eigentlich ist. Und oft wird gedacht, die sind immer so freundlich, die lächeln so viel, die haben so viel Spaß, die sind ja immer glücklich. Hm. Das ist also erstmal eine äußerliche Wahrnehmung, die man hat. Und wenn man sie kennenlernt, dann merkt man, nein, da ist natürlich genauso viel Emotion und Unzufriedenheit und Wut und so weiter wie bei uns auch.
Das finde ich interessant. Also es ist tatsächlich was dran, dass die äußerliche Wahrnehmung als erstes auch so gespiegelt wird von Personen, die Trisomie 21 haben. Aber dann natürlich, wie wenn man alle Menschen kennenlernt, darunter natürlich eine Vielschichtigkeit sich auftut. Also gibt es da tatsächlich einen Unterschied zu, wie Sie gesagt haben, Regelmenschen, die vielleicht eher erstmal unfreundlich einem entgegenkommen?
Also im Endeffekt, wenn man viele Leute mit Trisomie kennengelernt hat, dann fällt die Unterscheidung irgendwann auch gar nicht mehr so ins Gewicht. Mhm. Also es sind Eigenarten, jeder Mensch hat Eigenarten. Die Menschen mit Trisomie haben ein paar Eigenarten, die immer da sind. Und die anderen Eigenarten muss ich kennenlernen, wenn ich den Menschen kennenlerne. Und bei Regelmenschen ist es ja genauso. Mhm. So, deshalb, die Unterscheidung ist für mich gar nicht mehr so sichtbar.
Ich weiß nicht, ob es da auch Eigenarten gibt, aber welche Herausforderungen oder Unterschiede gibt es denn ganz praktisch, wenn man mit Menschen einen Film dreht, die Trisomie 21 haben?
Ja, also wir hatten natürlich eine lange Suche hinter uns, bis wir den Nico Randl gefunden haben. Wir hatten einen Spezialcaster, der eigentlich nur mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung arbeitet, der, ich glaube, fast ein Jahr oder über ein Jahr in ganz Deutschland und im ganz deutschsprachigen Raum gesucht hat. Bis dann Nico kam und es war auch wichtig, dass er bestimmte Bedingungen und Parameter erfüllt, dieser Darsteller. Zum Beispiel, dass er glaubhaft Gewichte hebt. In dem Film spielt das Gewichtheben eine Rolle, weil es ein Sport ist. Und was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, war jemanden zu finden, der das auch unbedingt machen möchte, den man nicht überredet. Der also auch die Kraft hat, 30 Drehtage immerhin, was wirklich ungewöhnlich ist für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, 30 Tage Drehen auch wirklich durchzustehen. Das ist nämlich ein harter Knochenjob. Und bei ihm kam wirklich einiges zusammen. Also er konnte das Buch auch gut lesen, er konnte gut auswendig lernen, er wollte es unbedingt machen und er hat ein Riesentalent. Und da hatten wir ein Riesenglück.
Der Film, er möchte inklusiv sein, Vorurteile abbauen, was aber auch auffällt, man gewinnt schon den Eindruck, dass es eine Wandlung gibt, dass Roland eigentlich der viel stabilere und selbstständigere ist als sein Bruder Thomas, der im Gefängnis saß. Ist das auch Ihre Intention, Ihr Gedanke dahinter?
Ja, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte, dass man Thomas wahrnimmt als jemanden, der im Grunde genommen als Krimineller, als sozialer Krüppel, als Mensch ohne Familie, als Mensch mit riesen sozialen Problemen und Defiziten einem Menschen gegenübersteht, der eine Familie hat, beziehungsweise weiß, was das ist, diesen Wert kennt, der einen Job hat, der sozial vernetzt ist, der ein Hobby hat, der das Down-Syndrom hat. Und dann zu fragen, wer in dieser Konstellation hat eigentlich den größeren Förderbedarf? Und dann merkt man natürlich sehr schnell, ja, das liegt bei dem sogenannten nicht behinderten Person bei Thomas.
Ab Donnerstag im Kino Ganzer halber Bruder mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle sowie Nicolas Randl. Ich danke Ihnen, Drehbuchautor Clemente Fernandez-Rehl, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Löst die Sonne Revolutionen aus? In Dortmund gibt es im HMKV aktuell die Schau Genossen Sonne zu sehen. Wird ja von Platons Höhlengleichnis bis zum Sonnensturm-Dossier im Internet seit Zehntausenden von Jahren aufgeladen mit Kultur- und Popgeschichten. Aber eher neu, Sonnenkunst oder auch vielleicht etwas esoterisch wirkende Theorien. Ob und wie die Sonne politisch ist und ob das etwas mit dem sprichwörtlichen Kumpelgehen im Ruhrgebiet zu tun hat, Peter Backhoff war für uns in der Ausstellung.
Naja, in der Tat, wir haben kein ungetrübtes Verhältnis zur Sonne. Also wenn man an die Sonne denkt, denke ich jetzt nicht automatisch nur an Brüder zur Sonne oder Schwestern zur Sonne, zur Freiheit, sondern die Sonne bekommt ja durchaus auch bedrohliche Konnotationen heutzutage, Stichwort Klimakatastrophe.
Meint Inke Ahns, die Leiterin des Hardware-Medienkunstvereins, die Ausstellung Genossin Sonne, riesig, vielteilig, auf 2 Etagen im Dortmunder U-Gebäude zu sehen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. An dieses russische Arbeiterlied aus dem 19. Jahrhundert erinnern zum Beispiel die Gemälde von Wolfgang Mattheuer, einem DDR-Künstler.
Das war ein figurativer Maler, auch ein Staatskünstler der DDR, aber der hat so eine Art sozialistischen Surrealismus entwickelt.
Suite 89 heißt eine Serie von Holzschnitten von Mattheuer. Überall ist Sonne drauf, aber eher symbolisch, metaphorisch, irgendwie vermenschlicht. Die meisten Arbeiten von rund 20 internationalen Künstlern, Künstlerinnen und Kollektiven sind der Sonne direkter zugewandt. Auf einer gewaltigen Videoprojektion von Katharina Sieverding ist dann mal wirklich die wohl reale Sonne zu sehen.
Hochauflösende Bilder der Sonne, über 200.000 Einzelbilder, aus denen sie eine Animation der Sonnenoberfläche gemacht hat. Und wir können quasi hier in der Ausstellung die Oberfläche der Sonne sehen, die wir normalerweise nie irgendwo sehen können. Da ist mächtig was los, da wird irgendwie Plasma in den Weltraum rausgeworfen. Auch das ist nicht nur schön, es könnte auch zu heiß werden.
Es ist paradox. Die Sonne oder der Sonne, wie es in manchen Sprachen heißt, bleibt unnahbar, lässt sich am helllichten Tag schlecht fotografieren oder angucken. Sie ist die Macht am Himmel. Und?
Klar, eine totale Sonnenfinsternis ist ein wirklich elementares Ereignis, wo man schon auch so eine Panik kriegt von wegen, kommt die denn auch wieder, die Sonne?
Damit hatte der legendäre Lichtkünstler Otto Piene in den 1960ern gespielt in einer Diashow-Performance. Die ist jetzt in Dortmund als Reenactment zu erleben, riesig groß projiziert. Farbpunkte auf Glas werden wie Lichtquanten verschickt. Eine Sonnenfinsternis folgt der anderen. Das ist sehr poetisch und auch politisch.
Ja, Genossin Sonne ist echt strange, ne? Also es ist ein ganz seltsamer Ausstellungstitel und das sind 2 Elemente, die gar nicht eigentlich zusammenpassen. Genossin, das ist was Politisches und Sonne ist was, ja, Kosmologisches. Wie kann die Sonne eine Genossin sein? Und das ist genau die Frage, die die Ausstellung stellt.
Na, zum Beispiel so wie in dem utopischen Plot von dem Kollektiv Disnovation aus Paris, das in einem Raum ein Labor aufgebaut hat. Da wird grünliche Nährbrühe gewonnen, ein globales Vegetariat eingefordert mit dem Slogan Photosynthese ist das Limit. Das Interessante daran, das gewohnte globale Wirtschaftssystem bräuchte es dann nicht mehr. Wir wären quasi direkt mit der Sonne vernetzt. Ähnlich konsequent und vielleicht ein bisschen Spinnert, gibt es daneben Auszüge aus einem Manifest von Alexander Tschijewski, einem sowjetischen Kosmisten, zu lesen, verfasst im Jahr 1924. Er hatte behauptet, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und menschlichen Revolutionen, und er meinte, das sogar kalendarisch nachweisen zu können. Inke Arndts.
Er hat das beobachtet seit der Französischen Revolution bis zur Oktoberrevolution. Also, dass die Korrelation besteht, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Aus was dieser Zusammenhang besteht, ist unklar. Ihm wurde dann in der Sowjetunion eben vorgeworfen, hier Genosse, du behauptest, dass die Sonne das revolutionäre Subjekt sei, aber du weißt schon, dass die Partei das revolutionäre Subjekt ist.
Tschijewski landete seinerzeit im Arbeitslager, aber womöglich hatte er recht und die Sonne wird doch politisch wirksam. Aktuell, 2025, ist das Thema Weltraumwetter, Sonnenstürme ein bisschen zur Mode geworden, zumindest im Internet. Da wird zum Beispiel behauptet, der große Strom-Blackout in Spanien im Frühling sei direkte Folge eines Sonnensturms gewesen. Die Ausstellung Genossin Sonne spielt genüsslich solche Plots aus. Vom Versuch, die Sonnenaura irgendwie quantenphysikalisch zu kartografieren, bis zum abgestürzten Stück Weltraumschrott als Parodie auf Elon Musk und seine Raketen. Macht richtig Spaß, die Ausstellung Genossin Sonne in Dortmund.
Ja, und was wir hier im Hintergrund gehört haben, ist die Sonne, wie sie in New York und Berlin klingt, dargestellt im Video von Anton Vidukle. Genossin Sonne in Dortmund, die Schau im HMKV, läuft noch bis zum 13. Januar 2026.